Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute unter ein Wort stellen aus dem ersten Samuel-Buch. Wir fahren also fort in der Serie über das Buch 1. Samuel. Und wir kommen heute zu Kapitel 29. 1. Samuel, Kapitel 29. Wir lesen: Und die Philister versammelten ihr ganzes Heer bei Afek. Israel aber lagerte sich an der Quelle in Jezreel. Und die Fürsten der Philister zogen vorüber nach Hunderten und nach Tausenden. David aber und seine Männer bildeten die Nachhut mit Achis. Da sprachen die Fürsten der Philister: Was sollen diese Hebräer? Und Achis sprach zu den Fürsten der Philister: Das ist doch David, der Knecht Sauls, des Königs von Israel, der nun schon Jahr und Tag bei mir gewesen ist und an dem ich nicht das Geringste gefunden habe, seit der Zeit, da er von Saul abgefallen ist, bis zu diesem Tag. Aber die Fürsten der Philister wurden zornig auf ihn. Und die Fürsten der Philister sprachen zu ihm: Lass den Mann umkehren, dass er wieder an seinen Ort kommt, wohin du ihn bestellt hast, damit er nicht mit uns zum Kampf hinabziehe und im Kampf unser Widersacher werde. Denn womit könnte er seinem Herrn einen größeren Gefallen tun, als mit den Köpfen dieser Männer? Ist er nicht derselbe David, von dem sie beim Reigen sangen und sprachen: Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber seine Zehntausende? Da rief Achis David und sprach zu ihm: So wahr der Herr lebt, ich halte dich für aufrichtig. Und dein Ausgang und Eingang mit mir im Heer gefällt mir wohl. Denn ich habe nichts Böses an dir gefunden, seit der Zeit, da du zu mir gekommen bist, bis zu diesem Tag. Aber in den Augen der Fürsten bist du nicht wohlgefällig. So kehre nun um und geh hin in Frieden. Dass du nichts Böses tust in den Augen der Fürsten der Philister. David aber sprach zu Achis: Was habe ich denn getan? Und was hast du an deinem Knecht gefunden, seit der Zeit, da ich vor dir gewesen bin, bis zu diesem Tag, dass ich nicht kommen und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs, kämpfen soll? Und Achis antwortete und sprach zu David: Ich weiß wohl, dass du in meinen Augen wohlgefällig bist, wie ein Engel Gottes. Aber die Fürsten der Philister haben gesagt, er soll nicht mit uns in den Kampf hinaufziehen. So mache dich nun am Morgen früh auf, samt den Knechten deines Herrn, die mit dir gekommen sind. Macht euch am Morgen früh auf und zieht weg, sobald es hell wird. So machte sich David früh auf, er und seine Männer, um am Morgen wegzugehen und wieder in das Land der Philister zurückzukehren. Die Philister aber zogen hinauf nach Jezreel. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, das Wort Gottes an einem Sonntag und auch sonst in der Woche, der Bibelstunde, zu predigen, das heißt nichts anderes als es auszulegen. Das heißt es zu erklären, verständlich zu machen, was geschrieben steht. Und als Einstieg für die heutige Wortverkündigung möchte ich dazu noch einmal an eine Aussage erinnern, die einst niemand anders gemacht hat als König Saul selbst. Wir finden sie in 1. Samuel 23. In diesem Kapitel geht es um die Sephiter. Die Sephiter, die sich auf die Seite Sauls geschlagen hatten gegen David. Und die Sephiter, sie unterbreiteten dem König Saul das Angebot und sagten, sollen wir für dich den David fangen und dann an dich ausliefern? Natürlich war Saul von diesem Angebot, von diesem Vorschlag begeistert. Das war Wasser auf seine Mühle. Und er reagierte darauf folgendermaßen. Er sagt, seid gesegnet von dem Herrn, dass ihr euch über mich erbarmt habt. Und dann fügte er hinzu, sie sollten beim Auffinden Davids umsichtig vorgehen. Denn, so begründete er diese Aufforderung, und um diese Bemerkung geht es mir heute Morgen. Es ist Vers 22 aus 1. Samuel 23. Er sagt, man hat mir gesagt, dass David sehr listig ist. Mit anderen Worten, unterschätzt diesen Mann nicht. Unterschätzt nicht, wie raffiniert dieser Mann ist. Saul schätzt David ein als sehr listig, als sehr gerissen. Und auch wenn diese Charakterisierung über David von jemandem stammt, der gegenüber David nun wahrlich nicht unvoreingenommen war, brauchen wir deswegen diese Bemerkung nicht von vornherein als falsch oder als überzogen zu bewerten. Er war inzwischen ein erfahrener Kriegsmann. Und jedenfalls hier in unserem Kapitel muss man eigentlich unwillkürlich an diese Aussage Sauls über David denken. David tritt hier in diesem Kapitel vor uns als jemand, der das Lügen, das Betrügen, das Tricksen, das Findenlegen geradezu meisterhaft beherrscht. Er spielt sehr intelligent mit gezinkten Karten. Dabei denke ich vor allem natürlich hier an die gespielte Entrüstung, als ihm kundgetan würde, er dürfe nicht mit in den Krieg gegen sein eigenes Volk ziehen. Ich lese nochmal Vers 8. David aber sprach zu Achis, was habe ich denn getan? Und was hast du an deinem Knecht gefunden, seit der Zeit, da ich vor dir gewesen bin, bis zu diesem Tag, dass ich nicht komme und gegen die Feinde meines Herrn, des Königs, kämpfen kann oder kämpfen soll? Es ist wahrlich nicht schwer, sich vorzustellen, wie David nur sehr beschwert mit Achis in den Krieg gegen das Volk Israel, gegen das Volk Gottes gezogen ist. Und als David nun mitgeteilt wurde, er dürfe nicht mit in die Schlacht ziehen, da wird er zweifellos innerlich gejubelt haben. Aber was er artikuliert, was er sagt, das war listig, das war verschlagen, das war doppelbödig. Am Anfang unseres Kapitels hier wird uns eine Militärparade geschildert, eine Art von Waffenschau in Afek. Diese ging dem Kampfesgeschehen voran. Und bezeichnenderweise heißt es, dass David die Nachhut bildete. Also der Letzte war, der zu dieser Parade erschien. Vers 2b, David und seine Männer bildeten die Nachhut mit Achis. David wird hier bezeichnenderweise zuerst genannt. David und seine Männer hatten es ganz offensichtlich nicht eilig, um zu dieser Parade vorbeizukommen, vorbeizuflanieren an den Philisterfürsten. Im Gegenteil, sie werden getrödelt haben. Und hier in Afek befand sich David nun auf israelitischem Boden. Wieder nach langer Zeit. Es gibt im Alten Testament verschiedene Orte, die Afek heißen. Aber hier ist die Rede von einem Afek im Norden von Israel. In der Nähe von der Ebene von Jezreel. Diese Ebene lag ziemlich weit im Norden, etwas südlich vom See Genezareth. Und die Philister, die lebten ja im Südwesten von Israel. Sie werden also tagelang durch das Land Israel gezogen sein. Und was muss in diesen Tagen dem David durch den Kopf gegangen sein? Es wird uns hier nicht berichtet, wie diese Truppenbewegung der Philister vonstatten ging. Aber ich denke, so wie es normal damals war, dass die Truppen der Philister plündernd und raubend durch die Dörfer Israels gezogen waren. Und David mit seinen Männern immer mittendrin. Es kann gut sein und vermutlich wird es so gewesen sein, dass David sich bei den Plünderungen rausgehalten hat. Aber ganz sicher hat er auch keinen Versuch unternommen, seinen Waffenkollegen, den Philistern, Einhalt zu gebieten. Und angesichts der Konstellation sah er offensichtlich für sich auch keine Möglichkeit, schützend zugunsten des Volkes Gottes aufzutreten. Das ist der Preis von Mitläufern. Das ist der Preis von schweigenden Mitläufern, von Opportunisten. Und das ging, wie gesagt, tagelang so, durch ganz Israel hindurch. Wir kennen David als jemanden, der die Kriege des Herrn geführt hatte, so heißt es öfters. Und jetzt ist er mittendrin bei den Philistern. Er sieht tatenlos zu, wie das Volk Gottes gedemütigt wird, ausgeplündert wird und er macht nichts. Ob David gut schlafen konnte? Ob seine Männer gut schlafen konnten? Der Apostel Paulus schreibt einmal, als er seinen Dienst als Apostel, seinen Dienst in der Gemeinde, im Volk Gottes schildert, wie viel Leiden er für das Reich Gottes und für die Gemeinden auf sich genommen hat. Wir lesen darüber in 2. Korinther 11, Verse 23 bis 33. Ich lese Ihnen einmal diesen Abschnitt vor, um den Gegensatz uns vor Augen zu führen. Er schreibt dort, ich habe weit mehr Mühsal als die anderen, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen bekommen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren, auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Nacktheit. Und zu alledem der tägliche Andrang, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach in der Gemeinde? Und ich bin nicht schwach. Wem wird Anstoß bereitet? Und ich empfinde nicht brennenden Schmerz. Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der gelobt sei in Ewigkeit, er weiß, dass ich nicht lüge. Der Apostel zählt jetzt zunächst die außergewöhnlichen Dinge auf, Verfolgungen, Gefahren. Und dann kommt er zu dem, was sozusagen normal ist, normal für einen Diener Gottes. Interessante Reihenfolge, oder? Zu den außergewöhnlichen Dingen kommt noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge für alle Gemeinden. Und wie reagiert er da? Er sagt, was schildert er da, wenn jemand schwach ist in der Gemeinde, wenn jemand geärgert wird? Ich brenne. Das ließ ihn nicht kalt. Dadurch zeichnen sich verantwortliche Diener im Reich Gottes aus. Sie wissen sich stets verantwortlich für diejenigen, die ihnen anvertraut worden sind. Im Gegensatz zu einem Mietling ist es normal für einen Hirten der Gemeinde, dass er Tag und Nacht, wie Paulus es hier sagt, die Herde Gottes auf seinem Herzen trägt, dass er für seine Herde brennt. Ich brenne nicht. Und David hier? Äußerlich sah er zu. Er sah zu, wie die Philister das Volk Gottes demütigten und ausplünderten und ihre Macht demonstrierten. David mittendrin. Und seine Aussicht, seine Perspektive war, in ein paar Tagen werde er von den Feinden Gottes, den Unbeschnittenen, in die Pflicht genommen. Das heißt, er würde zusammen mit den Philistern gegen das Volk Gottes in den Krieg ziehen müssen. Und das alles hatte sich David selbst eingebrockt. Ob er das alles bedacht hatte, als er, wir erinnern uns an 1. Samuel 27, wie es so schön dort heißt, bei sich selbst gedacht hatte, ich werde doch eines Tages von Saul verfolgt werden, ich setze mich ab zu den Philistern. Für wie schlau hatte sich David damals gehalten, oder? Aber straff auch zu, er hatte ja Erfolg auch damit, Saul verfolgte ihn nicht mehr. Durch dieses Manöver war er tatsächlich dem Zugriff Sauls entgangen. Aber was war der Preis? Der König Salomo sagt einmal in dem Buch der Sprüche, Sprüche 29, Vers 25, Menschenfurcht, oder man kann auch übersetzen, Furcht vor Menschen ist ein Fallstrick. Das ist eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, der ist geborgen. Es ist eine Falle, zu viel Angst vor Menschen zu haben. Wie schlau kam sich David vor, oder? Und nun war David durch diese eigene Schlauheit, durch das, was er bei sich selbst bedacht hatte, in den Griff der erklärten Feinde des Volkes Gottes gekommen. Und damit war David angelangt in einer geradezu verzweifelten Ausweglosigkeit. Es war wie ein Würgegriff und es schien immer enger zu werden. Was sollte er machen? Allein wäre David da nie rausgekommen. Auch nicht durch eine noch so große Listigkeit. Er marschierte hin zum Krieg gegen das Volk Gottes. Es war Gott, der Herr, der ihn aus diesem Würgegriff gnädig befreite. Sonst wäre es um David sehr, sehr schlecht bestellt gewesen. Es ist Gott, der Herr, wie es in den Sprüchen einmal heißt, in dessen Hand das Herz der Könige ist und er es lenkt wie die Wasserbäche. Und genau das passiert hier bei den philistinischen Stadtfürsten. Die Stadtfürsten waren argwöhnisch gegenüber David und dessen Truppe. Nun, dieser Argwohn war zunächst einmal keineswegs selbstverständlich. Erinnern wir uns noch einmal, es liegt schon einige Zeit zurück, zu Beginn der Königsherrschaft Sauls. Da hatten wir damals so nebenbei davon gehört, in 1. Samuel 14, dass damals auch Hebräer im Dienst der Philister waren. So als ob es das Selbstverständlichste von der Welt wäre, oder? Dass man bei den Feinden Gottes mitmacht. 1. Samuel 14, Vers 21 lesen wir. Auch die Hebräer, die zuvor bei den Philistern gewesen waren und mit ihnen von ringsumher ins Lager hinaufgezogen waren, ins Kriegslager, wandten sich, nachdem Saul dann gekämpft hatte und gesiegt hatte, wandten sich zu den Israeliten zurück. Immer gut opportunistisch, oder? Anfangs waren die Hebräer bei den Philistern und nach dem Sieg Sauls und Jonathans über die Philister besannen sie sich, wohin sie eigentlich gehörten. Aber es ist deutlich, der Umstand an sich, dass Israeliten sich in den Dienst der Philister stellten, das war normal, um es mal zynisch zu sagen. Leider. Damals, und wie ist es heute? Aber hier in diesem Fall nach der Heerschau, an der auch David und seine Männer teilgenommen hatten, waren die Fürsten der Philister misstrauisch geworden. Misstrauisch gegenüber David. Was sollen diese Hebräer? So stellen sie Achis die Frage. Und Achis antwortete seinen Kollegen, das ist doch David, der Knecht Sauls, der inzwischen von Saul abgefallen ist. Mit anderen Worten, Achis argumentierte, dass David zwar einst der Knecht Sauls war, aber inzwischen schon lange nicht mehr. Und Achis gibt zu bedenken, dass David schon geraume Zeit eben nicht mehr mit Saul zusammenspannt, sondern mit Achis. Aber ganz offensichtlich wurden die Stadtfürsten der Philister durch diese Auskünfte nicht zufriedengestellt. Und ehrlich gesagt, aus der Warte der Fürsten der Philister kann ich das gut verstehen. Es heißt hier sogar in Vers 4, die Fürsten der Philister wurden auf Achis zornig. Sie waren sauer auf ihn. Mit anderen Worten, Achis, bist du eigentlich geistig völlig weggetreten? Weißt du nicht, wer das ist? Das ist doch der Mann, über den man in den Reigen sang, Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Achis, wie kommst du nur dazu, so jemanden in den Krieg mitzunehmen. Achis, wie naiv bist du eigentlich? Bleiben wir noch einen Augenblick hier bei diesem Achis stehen. Was ist das eigentlich für ein Mann, dieser Fürst, dieser König der Philister? Wieso hat Achis ein solches Vertrauen in diesen David gesetzt? Alles, was die Stadtfürsten, die an Argumenten gegen David vorbringen, das war ihm doch auch bekannt. Wieso war Achis eigentlich so leichtgläubig, so unbedarft? Es wird nicht ausdrücklich gesagt, aber ich vermute, dass Achis, ich sag mal, in David einen Narren gefressen hatte. Ich habe das in meinem Leben schon öfters beobachtet, dass man auf einmal mit einem Menschen spricht, ihn warnt vor einem anderen Menschen und man merkt, man dringt überhaupt nicht mehr durch. Argumente, sie zählen nichts mehr. Man kann sagen, was man will. Und so offensichtlich verhielt es sich hier bei dem Achis. Es war eine persönliche Sympathie, die er zu David hatte. Vielleicht waren sie gleichaltrig oder ich weiß nicht warum. Und das ließ den Achis jede Vorsicht, jede Zurückhaltung vergessen. Ich erinnere noch einmal an das, was wir in Kapitel 28 lasen. Wir sind da nicht darauf ausführlich eingegangen. Ich lese nochmal diese Verse, Vers 1 und 2. Es geschah zu jener Zeit, dass die Philister ihre Heere zum Krieg zusammenzogen, um gegen Israel zu kämpfen. Und Achis sprach zu David: Du sollst wissen, dass du mit mir ins Kriegslager ausziehen wirst, du und deine Männer. Da sprach David zu Achis: Wohlan, so sollst auch du erfahren, was dein Knecht tun wird. Und Achis sprach zu David: Darum will ich dich zu meinem Leibwächter machen für die ganze Zeit. Man stelle sich mal vor, David, Leibwächter eines Königs der Philister. Das war die Absicht. Das war die Perspektive. Geht es noch tiefer? Ist das nicht Ironie pur? Warum? Ich meine, dass es geradezu als ein Wunder bewertet werden kann, dass David durch die Stadtfürsten der Philister nicht getötet wurde. Dass sie ihn so einfach gehen ließen. Und was heißt das jetzt für die Beziehung Davids zu Achis? Wir hatten bereits gesagt, es ist deutlich, David spielt hier mit verdeckten Karten. Nicht, wenn man sich das in einem Film vorstellen würde oder vielleicht in einem heutigen Kriegsfilm, dann würde man das vielleicht genießen, wie man einander austrickst. In solchen Filmen kann es vorkommen, dass auch jemand von den hohen Offizieren einen Narren frisst an einem Widerständler. In Kriegsfilmen etwa. Aber eine vergleichbare Situation scheint es auch hier gegeben zu haben. Achis, der muss diesen David so gemocht haben, dass er vielleicht gar nicht so genau wissen wollte, was im Herzen Davids vorging. Kurzum, die Sympathie für David schien bei Achis einiges zugedeckt zu haben. Sie gehen sehr weit, diese Sympathiebezeugungen. Nicht wahr? Du bist, Vers 9, du bist wirklich angenehm in meinen Augen wie ein Engel Gottes. Das geht sehr weit, sehr weit. Und angesichts dessen, was David so alles veranstaltete, was er ja alles so machte, auch hinter dem Rücken von Achis, ist diese Aussage geradezu naiv. Vor allem aber fällt auch auf, das geht bei der Schlachterübersetzung nicht so deutlich, kommt nicht so deutlich zum Ausdruck in Vers 6, dass Achis hier bei dem Herrn, heißt es, also bei Yahweh, schwört. Es ist der Name, den eigentlich immer nur die Juden gebrauchten. Hier gebraucht ihn Achis. Nun, schriftkritische Ausleger sagen hier natürlich sofort, das ist dem Achis in den Mund gelegt worden. Aber das steht hier anders. Und wir sollten das ernst nehmen, was uns hier berichtet wird. Die Schreiber der Bibel sind durchaus in der Lage, sich korrekt auszudrücken. Und wenn Achis bei seinen eigenen Göttern geschworen hätte, dann würde das da auch stehen. Aber darauf, das steht gerade nicht da, sondern es steht hier, ich schwöre bei Yahweh. Was heißt das? Es bringt zum Ausdruck, dass die Sympathie zu David offensichtlich so weit ging, dass Achis sich auch für den Gott Davids zu interessieren begann. Achis fing an, den Gott Davids zu fürchten. Das treffen wir übrigens im Heidentum immer wieder an. Leute, die Gott anfangen zu fürchten. Und so war das ganz offensichtlich auch bei Achis. Auf diese Weise wird Achis insgesamt zu einer tragischen Figur. Die durchschlagenden Argumente seiner Kollegen kannte er natürlich auch. Und als sie ihm entgegengehalten wurden, da konnte er sie nicht wirklich entkräften. Andererseits aber eben war dieser David dem Achis lieb und teuer. Und David, mehr oder weniger notgedrungen angesichts der Verhältnisse, in die David sich selbst dann hineinmanövriert hatte, er verhielt sich gegenüber Achis, ja sagen wir es mal modern, wie ein IM, wie ein Spitze. Doppeltes Spiel. Man hätte diesen beiden Männern ein offenes, ein ehrliches Gespräch gegönnt, aber was hätte da rauskommen sollen? Die gelegten Gleise waren inzwischen so anders, so radikal anders. Ein offenes Gespräch, es schien nicht mehr möglich. Noch einmal, vergessen wir das nicht. David hatte sich da hineinmanövriert. Es war nicht einfach Tragik, was hier passierte. Er spielte dieses doppelte Spiel. Er musste es. Gewissermaßen. Er musste betrügen, er musste tricksen. Und das gegenüber jemandem, der ihm volles Vertrauen entgegenbrachte. Das Gewebe der Lügen, der Verstellungen war schon zu fest, zu dicht. David konnte schon längst nicht mehr sagen, ach Achis, du wirst doch verstehen, dass ich gegen das Volk des Herrn nicht das Schwert erheben kann. Nein, wie hatte er es in Kapitel 28 gesagt? Ja, ich mache mit, du wirst schon sehen, wie ich mich einsetze. David, er verstrickte sich immer mehr in Lügen und Heuchelei. Nach den Maßstäben des Reiches Gottes war David hier ein tief gebundener. Wie anders war das bei Paulus? Der war ein gebundener, äußerlich gebundener, als er gegenüber dem König Agrippa das Evangelium bezeugte, innerlich frei und zu einem offenen, klaren Gespräch mit dem König Agrippa bereit. Hier war es genau umgekehrt. David war nicht in der Lage zu einem offenen, ehrlichen Gespräch. Und wenn wir im Gegensatz dazu an den Sohn Davids, an Christus denken, der vor Pilatus das gute Bekenntnis abgelegt hat, wenn wir an Jesus Christus denken, der nicht mit List, mit Doppelwürdigkeit zu Werk ging, sondern immer in Situationen blieb, in denen er frei war, offen, ehrlich, wahrhaftig zu sprechen, immer in der Lage war, die Wahrheit zu sagen, dann sehen wir den gewaltigen Unterschied zwischen David und dem, der unvergleichlich größer ist, dem Sohn Davids, Christus. Für uns können wir aus diesem Kapitel die Lektion mitnehmen, dass wir selbst uns niemals in Situationen hineinmanövrieren sollen, in denen wir nicht mehr offen sprechen können, in denen wir uns selbst mundtot gemacht haben und dann nur noch tricksen, täuschen können und betrügen können. Achis befiehlt dann David und seinen Männern: Macht euch am Morgen früh auf und zieht weg, sobald es hell ist. Das ist das letzte Wort, das Achis zu David sagt, Vers 10. In dieser Weise lässt er David gehen. Wohl noch immer im Vertrauen auf David. Und danach haben sich die beiden nie mehr getroffen. Sie sind danach nie mehr einander begegnet. Und das ist zutiefst unbefriedigend, mehr noch, das ist bedrückend. Aber was hätte David machen sollen? Zwei Menschen, zwischen denen ganz offensichtlich auch der Name des Herrn genannt worden war und die einander doch nicht wirklich begegnet waren, die nicht wirklich miteinander sprechen konnten, die zwar Worte gewechselt haben, aber es war alles Täuschung. Worte, die nur eine Funktion hatten, das Eigentliche zu verbergen, nicht zu offenbaren. Es war alles eine riesengroße Schauspielerei. Vom ersten Tag in Ziklag an war es eine große Schummelpartie. Lernen wir daraus, ihr Lieben, dass wir uns niemals in eine Position hineinmanövrieren, in der wir nicht mehr in der Lage sind, uns wahrhaftig auszusprechen, in der wir nichts Wahrhaftiges mehr sagen können. Wir zitieren gern die Worte Jesu, die wir vorhin in Matthäus 10 gelesen haben. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Nicht, wir deuten das dann häufig im Sinn von, naja, du musst auch intelligent sein, gerissen, listig. Aber dann gebrauchen wir nur den ersten Teil dieses Wortes. Seid klug wie die Schlangen und nicht den letzten Teil. Ohne falsch wie die Tauben. Achis sagte hier zu David, Vers 6, ich halte dich für einen aufrichtigen Mann. Dieses Wort muss für David wie ein Stachel gewirkt haben. Ich aufrichtig? Achis, wenn du wüsstest. Möglicherweise klang in dieser Aussage auch die unausgesprochene Frage von Achis mit: David, ich kenne dich als aufrichtigen Mann, auch wenn du täuscht. Auch wenn da vielleicht eine Maske vor deinem Angesicht ist. Ich kenne dich als ehrlichen Mann. Aber dieser Wunsch, dieses Verlangen von Achis, einem ehrlichen Mann zu begegnen, das erfüllte sich in David nicht. Dafür musste Achis, ich sag mal, warten auf den Sohn Davids. Wir begegnen diesem Achis noch einmal in der Bibel. Wesentlich später. Und zwar, da war David schon gestorben. Zu Beginn der Regierungszeit von Salomo, also viele Jahre später, wird er noch einmal kurz erwähnt. Offensichtlich war Achis also noch sehr lange an der Regierung. Er machte die ganze Zeit, die ganze Regierungszeit Davids mit. Er konnte das beobachten, er konnte das wahrnehmen. Aber auf das vollkommene Reich musste ein Achis, ich sag mal menschlich, noch viel, viel länger warten. das erfüllte sich nicht in David. Das kam erst mit dem Sohn Davids. Für David ist das alles sehr beschämend, sehr bedrückend. Ziehen wir daraus die Lehre, dass wir auch so schlau, so listig, so hinterlistig sein können, dass wir dadurch unbrauchbar werden für das Reich Gottes. Und möge uns Gott der Herr davor bewahren. Amen.